Hallo, schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt schon eine schöne Zeit gehabt an unseren 20. Chemnitzer Linux-Tagen. Und ich freue mich, dass ihr noch so lange da geblieben seid. Willkommen in Cybertruck, was man nicht unschwer erkennen kann an dem super trendy, schicken Klebeband, was an der Eingangstür angeklebt war. Wir kommen zum ersten Vortrag. Dr. Ralf Schladenberg erzählt uns was über Internet of Things, über den Aspekt Security und Privacy. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich den Vortragenden.
Ja, danke, willkommen, dass alle noch so wach hier Sonntagnachmittag gekommen sind. Ich möchte an Einführung geben, was IoT ist, was die Security- und Privacy-Probleme sind. Entstanden ist es aus einem Talk, den ich in Wien auf der Privacy Week schon gehalten habe. Ich hoffe, dass es nicht zu pessimistisch rüberkommt. Ich bin eigentlich optimistisch, dass wir in dem Bereich einiges tun können. Aber wir sehen halt auch, dass die Security-Frage eine schwierige ist. Wir haben schon viel erlebt in dem Zusammenhang und ich glaube, dass man mit Open-Source-Software da viel bewegen kann, weil man halt mehr Augen hat, die solche Fehler potenziell finden. Was ist Internet of Things? Das ist leider ein ganz schwammiger Begriff, aber halt ein Buzzword heutzutage. Wir sehen das in der Haustechnik, da kommt zurzeit ziemlich viel, aber es gibt noch ganz viele andere Einsatzbereiche. Unter anderem Smart City ist so ein Stichwort, Smart Grid, Stromzähler, wo Stromzähler heute ausgerollt werden, die eben smart sind im Sinne, dass sie genauer messen und dass sie Messdaten direkt an den Stromprovider schicken. Kommen wir auch noch ein bisschen dazu. Industrielles Internet, der Begriff Internet Industrie 4.0 ist ja in Deutschland erfunden worden. Ich komme aus Österreich, bin aber Deutscher, lebe nur schon länger in Österreich und ist in diesem Bereich Internet of Things auch ein ganz wichtiger Teil. Dann haben wir das Auto. Heutzutage hängen Autos halt am Internet mit allen möglichen Dingen, die da auch schon passiert sind. Wir haben Medizintechnik, da gibt es eigene Problematiken, auf die ich da ein bisschen eingehen möchte, Einzelhandel und ganz viele andere Dinge. Zuerst mal eine Einführung in die Begriffe. Ich möchte unterscheiden zwischen Safety und Security. Das sind im Deutschen leider beides übersetzt mit Sicherheit. Es sind aber im Englischen zwei völlig verschiedene Begriffe. Und zwar ist Safety das, wo man sich schützen möchte vor irgendwelchen physikalischen Vorgängen, also zum Beispiel im Auto, dass man sich anschnallt, damit man im Falle einer Kollision nicht durch die Windschutzscheibe fliegt. Das bezeichnet man mit Safety. Ich habe es jetzt mal so salopp hingeschrieben, der Gegner bei Safety ist die Physik. Und bei der Security haben wir Schutz vor der Bedrohung durch irgendjemand anderen und der Bedrohende, also der Gegner, man hat dort einen Gegner, ist ein Mensch. Ja, also man verteidigt sich gegen Leute, die halt jetzt im IT-Bereich irgendwelche Schadsoftware schreiben und man möchte sich gegen diese Software schützen. Und da unterscheiden wir drei Bereiche, nämlich die Confidentiality, also die Geheimhaltung. Da fällt unter anderem das, was wir als Privacy bezeichnen, drunter, also die Privatheit von meinen Daten, die ich halt potenziell nicht jedem auf die Nase binden möchte. Dann fällt darunter aber auch die Integrität von Daten oder, wie wir noch sehen werden, von Zuständen, weil wir immer mehr im IoT-Bereich Dinge Einfluss nehmen auf die Physik. Ja? Und dann möchten wir, dass diese Einflussnahme auf die Physik in irgendeiner Form konsistent ist, also integer ist bezüglich der Daten. Denken wir an ein Türschloss, was übers Internet steuerbar ist, da wollen wir, dass das dann aufgeht, wenn die berechtigten Personen dort rein wollen und nicht, wenn irgendjemand Unberechtigter dort rein will. Und schließlich die Verfügbarkeit, das heißt, wir wollen, dass die Geräte dann, wenn wir sie brauchen, auch funktionieren. Und ein Angriff auf die Verfügbarkeit nennen wir eine Denial-of-Service-Attacke. Also wo wir den Service, den dieses Device erbringen soll, gezielt stören, also von irgendjemand gestört wird. Und wir alle kennen vermutlich auch die verteilte Form von so einer Attacke, nämlich die Distributed Denial of Service Attacke, auch mit DDoS abgekürzt, die halt da eine Rolle spielt. Dann noch ein Begriff. In der Security gibt es so einen Begriff, der heißt Owned, also wem gehört das Device, wer owned ist, geschrieben mit einem P vorne. Die Etymologie davon ist nicht so ganz klar, ob das mal ein Tippfehler war oder ob das eine Mischfassung aus zwei Worten war. Aber Fakt ist, Ownage in diesem Sinne, da groß geschrieben mit P vorne, ist ein Begriff, der in der Security-Welt so verwendet wird. Und die Bedeutung ist, Anmerkung dazu? Porn ist das Pfand, ja, vielleicht. Also es gehen die Meinungen echt auseinander, was da jetzt reingeht. Die wirkliche Bedeutung davon im Deutschen ist, wer kontrolliert das Gerät? Also nicht die de jure Ownership, also mir gehört mein PC, sondern die de facto Ownership. Jemand anders kontrolliert meinen PC, um ihn mit einem, in ein Botnet zu integrieren und damit Angriffe zu machen auf andere Rechner. Ja? Also Ownage in diesem Sinne ist, wer kontrolliert das Gerät. Das gilt natürlich auch für Daten. Sie kennen eh die T-Shirts, there's no cloud, just other people's computers. Also Cloud Computing ist halt... Man muss sich fragen, wem gehören die Daten in der Cloud? Und im Sinne von diesem Begriff gehören die Daten in der Cloud ganz klar dem Cloud-Provider und nicht mehr mir. Ja? Und das möchte ich in der Folge dieses Wort auch so verwenden. Und jetzt gehe ich so ein bisschen von der Nicht-IoT-Seite, also von der normalen Computing-Seite, immer mehr in Richtung IoT und möchte so ein bisschen die Dinge zeigen, die da sich unterscheiden. Wir haben ein Beispiel jetzt für dieses Ownage ist Skype. Wir alle wissen, Skype ist verschlüsselt, wenn man sich das Skype-Protokoll anschaut. Aber die Frage ist, wer hat den Schlüssel? Ja, wenn ich jetzt das Skype installiere und damit telefoniere, habe ich den Schlüssel nicht. Der ist zwar auf meiner Festplatte, aber potenziell hat den Schlüssel auch noch jemand anders. Und dieser Schlüssel ist natürlich der Schlüssel zur sicheren Kommunikation. Und man ist, wenn man dieses Programm verwendet und andere Programme, die in diesem Sinne nicht sicher sind, owned in diesem Sinne, wie vorher vorgestellt. Dazu so ein Zitat von einem Interview von einem Skype-Verantwortlichen vor vielen Jahren, also Pre-Snowden-Zeit, der gesagt hat, ich werde Ihnen nicht sagen, ob wir dabei zuhören können oder nicht. Ja? Und wir wissen heute, Sie können zuhören. Nur damals konnte man das auch schon wissen. Also man konnte das schon vor Snowden wissen. Wir haben eine wirklich imposante Liste von Data Leaks, die man zum Beispiel auf der Wikipedia findet, wo sich zeigt, dass große Firmen und auch kleinere Firmen es in vielen Fällen nicht schaffen, auf die Daten ihrer Benutzer aufzupassen. Da sind dann wirklich wichtige Daten drin, also zum Beispiel Healthcare-Daten von Amerikanern, also die, wo Krankenversicherungsdaten und solche Dinge geleakt worden sind, finanzielle Daten, E-Mail, ganz viele verschiedene Sachen. Dann ein besonders schlimmer Fall, diese Dating-Sites, wo also die E-Mail-Adressen und Namen von Personen verloren gingen, also verloren als Euphemismus für gestohlen wurden. Wo sich dann in der Folge auch Menschen umgebracht haben. Ja? Also so weit gehen diese Dinge heute. Und das ist einfach normales Computing, wo wir es nicht schaffen, als Industrie heute solche Daten halbwegs sicher aufzubewahren, obwohl es dafür eigentlich gute Möglichkeiten gibt. Das heißt, in vielen dieser Fälle wurden einfachste Sicherheitsmaßnahmen eben nicht beachtet, die man zum Beispiel bei Aufbewahrung von Passworten machen sollte. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man das extrapoliert, was kann bei IoT noch passieren? Und der wichtigste Punkt ist vielleicht IoT-Geräte, also Devices, die ich vielleicht in meinem Wohnzimmer stehen habe oder Geräte, die in irgendeiner Industrieanlage verbaut werden, die kontrollieren ihre Umwelt. Das heißt, wir haben typischerweise Sensoren in diesen Geräten, die irgendwas messen. Und wir haben Aktuatoren, die dann Einfluss nehmen können auf die Physik im weitesten Sinne. Also das kann ein Türschloss sein, das aufsperrt. Das kann eine Temperaturregelung sein, die halt die Temperatur im Wohnzimmer misst und die Heizung nachregelt, wenn es zu kalt wird. Das kann sonstige Dinge sein, also eine Industrieanlage, die irgendwas steuert, was da produziert wird. Und jetzt stelle man sich vor, wir sehen sowas wie Ransomware, also solche Erpressungsversuche, wo mein PC infiziert wird und irgendjemand fordert Lösegeld, dass ich an meine Daten wieder rankomme. Also ich stehe vor dem Szenario, ich stehe vor meiner Haustür, habe so ein elektronisches Türschloss und es sperrt für mich einfach heute nicht mehr. Ja? Jetzt kann ich einen Schlosser holen, das geht wahrscheinlich schneller als hier Lösegeld zu bezahlen, weil das typischerweise über Bitcoin abgewickelt wird und wenn da viel los ist, dann geht es bei Bitcoin halt manchmal nicht so schnell. Aber man kann sich vorstellen, was passiert, wenn so ein Device, was die Umwelt kontrolliert, also was Einfluss auf die Physik nehmen kann, in irgendeiner Weise geowned wird, also von jemand anderem kontrolliert wird. Und dann wären eben zwei Dinge viel wichtiger als, wie vorher erwähnt, bei diesen Data Leaks, wo nur Daten, wo nur die Privacy verletzt worden ist von den Leuten, die dort gespeichert waren. Plötzlich wird die Verfügbarkeit wichtiger. Also ich komme nicht mehr in meine Wohnung rein, weil das Türschloss halt heute nicht funktioniert. Und die Integrität wird wichtiger. Also das Türschloss sperrt für jemand anderen auf. Oder jemand stellt meine Heizung so ein, dass sie das Wohnzimmer auf 40 Grad aufheizt oder so. Ja? Also es sind alles denkbare Szenarien, wo die Integrität der Daten auch eine wirklich wichtige Rolle spielt. Und da gibt es ein schönes Zitat, also SCH17 ist Bruce Schneier, der bloggt über Security-Dinge, den vielleicht auch einige kennen. Der sagt, wir können uns vorstellen, dass wir Sensoren, können wir als die Ohren des Internet bezeichnen. Und die Aktuatoren sind sozusagen dann die Hände und die Füße. Und das, was dazwischen ist, ist das Hirn. Und wir bauen also ein Internet, was Dinge wahrnimmt, denkt und dann agiert. Und das ist die klassische Definition von einem Roboter. Wir bauen also einen World-Size, weltgroßen Roboter und realisieren es nicht mal. Und dann sagt er, und wenn wir dem Internet Hände und Füße geben, müssen wir uns nicht wundern, wenn es auch treten und schlagen kann. Ja? Und das sind so die Punkte, wo ich jetzt so in ein paar Fälle reingehen möchte. Und zwar eigentlich von der Geschichte her relativ weit zurück, in die 80er Jahre, also vor Internetzeit. Das ist der Terrac 25. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Das in der Mitte ist eine Liege, wo Menschen sich draufgelegt haben, um dann in der Folge bestrahlt zu werden. Und dieses Gerät hat Menschen zu Tode bestrahlt. Ja, das war also einer der großen safety-relevanten Computerprobleme aus den 80er Jahren. Ist dann in den 90er Jahren sehr intensiv studiert worden und untersucht worden. Unter anderem von der Nancy Leveson, von der auch dieses Zitat da ist. Also ich habe die Zitate hinten und werde auch die Folien zugänglich machen. Und ist aber nicht Security im Sinne von, wir haben einen menschlichen Gegner, sondern ist nur in Anführungszeichen Safety. Das heißt, wir haben die Physik gegen uns und der Mensch, der das programmiert hat oder die Menschen, die das programmiert haben, haben das halt nicht hingekriegt, das so sicher zu programmieren, dass das Gerät in allen Fällen die korrekte Bestrahlungsdosis halt ermittelt und durchführt. Ja. Und dazu auch gleich, da muss heute wahrscheinlich niemand Angst haben, weil wir bei medizinischen Geräten eine Zertifizierung haben, wo zumindest jemand zweiter sich solche Dinge noch anschaut. Es passiert immer noch genug. Aber wir haben so eine Philosophie, wo wir gerade bei medizinischen Geräten versuchen, es beim ersten Mal richtig zu machen, dann eine Zertifizierung zu machen und dann zu glauben, dass dieses Device für alle Zeiten sicher ist. Und das ist es nicht mehr, wenn wir es an ein Netzwerk hängen, wie wir gleich sehen werden. Also wenn wir jetzt ein Netzwerk dazu nehmen, also Internet, dann macht das die Angriffe schlimmer. Und zwar aus mehreren Gründen. Der wichtigste Grund ist Economy of Scale. Das heißt, wenn wir ganz viele Devices haben im Netz, die alle gleich sind und die damit auch alle die gleichen Bugs haben, dann muss ein Angreifer nur ein solches Gerät knacken im Sinne von rausfinden, was das für Fehler hat und wie er da dieses Device ownen kann und damit irgendwas anderes tun. Und dann kann er Millionen von gleichartigen Geräten auch ownen und damit was tun. Also Economy of Scale ist der wichtigste Punkt. Dazu ein Beispiel. Wir hatten 2016, also ist schon wieder 2 Jahre her, einen Angriff auf Brian Krebs. Das ist ein Security-Blogger, der auch einige solche Denial-of-Service-Attack-Leute enttarnt hat, die da in der Folge auch tatsächlich verhaftet wurden. Als letztes den Autor von diesem Mirai-Botnet, der ist vor kurzem verurteilt worden. Und damals bis dahin nicht gesehene Bandbreite von 620 Gigabit pro Sekunde auf seine Webseite. Und damit war er offline. Und zwar ist er eh schon gehostet worden von Akamai damals. Akamai ist so ein Content-Provider, der die Inhalte bis an die Netzgrenze bringt, also zu den diversen Providern und damit relativ schnell Content ausliefern kann und auch nicht so, weil alles verteilt ist und an der Netzgrenze ist, auch nicht so empfindlich ist gegen große Denial-of-Service-Attacken. Und die haben bei diesen 620 Gigabit pro Sekunde gesagt, so jetzt beginnt das unsere zahlenden Kunden, weil der Brian Krebs denen nichts zahlt hat, zu beeinflussen, jetzt nehmen wir dich vom Netz. Und der Brian Krebs hat damals dann in der Folge, als er dann wieder online war, Google hat ihn dann übernommen und hat gesagt, wir können es, also 620 Gigabit pro Sekunde können wir. Und dann war er wieder online und hat dann eben geblockt, dass man damit eigentlich Zensur breit machen kann, also Democratization of Censorship hat er es genannt, also Demokratisierung von Zensur, dass also jeder heute jemand anders zensieren kann über solche Attacken. Und das sind so die Hauptattacken, die wir bis jetzt gesehen haben, also dass solche Internet of Things Devices wie solche Webcams einfach Bandbreite auf irgendeine Webseite schmeißen und die damit vom Netz nehmen. Aber man kann natürlich noch viele andere Angriffe sich vorstellen, weil stellen Sie sich vor, Ihre Webcam im Wohnzimmer wird übernommen, dann kann natürlich jeder in das Wohnzimmer schauen, potenziell mit Bild und Ton. Und solche Dinge wurden zumindest bis jetzt noch nicht sehr viele berichtet. Ist aber möglich natürlich mit den gleichen Geräten. Und neue kreative Angriffe sind auch möglich, da mag ich dann nachher noch ein paar Beispiele geben. Das Hauptproblem an diesen Vorgängen ist, wir haben hier ein Marktversagen, weil weder der Käufer von sowas, also von so einer Webcam, interessiert sich für Security, der weiß gar nicht, dass seine Webcam in einem Botnet mitläuft und andere Computer angreift. Und der Verkäufer ist nur an den Features dieser Webcam interessiert, das heißt, die soll halt funktionieren und Bild und Ton schön machen und so weiter. Und Security interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn, möglichst schnell in den Verkauf gehen zu können, also wenig Geld in die Entwicklung zu stecken und möglichst schnell mit allen Features dieses Device auf den Markt werfen zu können. Aber was danach in der Folge damit passiert, ist eigentlich dem Verkäufer wurscht und dem Käufer wurscht. Und damit haben wir ein klassisches Marktversagen, weil Markt funktioniert darüber, dass entweder der Käufer eine gewisse bewusste Kaufentscheidung für Security fällt oder der Verkäufer. Und die beiden spielen in dem Fall keine Rolle. Das heißt, die Betroffenen sind weder die Käufer noch die Verkäufer und damit haben wir ein Problem. Die Frage ist, werden wir dort staatliche Regulierung bekommen? Ich glaube ja. Also früher oder später wird es dort Regulierungen geben. Und das Beste, was wir als Community tun können, ist zu versuchen, dort mitzureden. Das heißt, jeder, der dort Zugang hat und Potenzial hat, zeitlich sich da einzubringen, möchte ich bitten, das auch zu tun, weil wir schon so viele staatliche Regulierungen gehabt haben, die dann schlussendlich nach hinten losgegangen sind. Da habe ich auf der nächsten Folie ein paar Beispiele. Dazu auch Bruce Schneier lesen, kann ich empfehlen. Der Bruce Schneier hat dann diese Dinge, die da passiert sind, so ein bisschen als Truisms, also so no-na, also ja-eh Dinge eingeordnet, die aber vielleicht doch ganz gut sind, sie mal zu wiederholen. Im Internet ist grundsätzlich Angriff leichter als Verteidigung. Das ist vielleicht sogar überall so, aber im Internet ist es noch stärker so. Warum? Weil natürlich die besten Leute, ich muss mich gegen die besten Leute dort draußen verteidigen und nicht gegen, wenn ich jetzt physikalische Security habe mit meinem Haus, dass jemand einbricht, dann muss ich Angst haben vor den Leuten, die da in der Gegend von meinem Haus einbrechen. Im Internet muss ich quasi die ganze Welt mit einbeziehen. Ja? Dann, was wir auch wissen, die meiste Software ist halt schlecht geschrieben und unsicher. Sonst hätten wir nicht jeden Tag, wer auf irgendeinem Security-Feed ist, jeden Tag zig neue Security-Löcher in irgendwelcher Software. Und wenn man alles zusammenhängt im Internet, dann haben wir neue Verwundbarkeiten, die wir vorher nicht hatten. Also dieses Terra-25-Beispiel vorher mit dieser Bestrahlungseinrichtung. Diese Bestrahlungseinrichtung war unsicher, weil sie einfach die Physik nicht im Griff gehabt hat, also schlechte Software. Aber wenn man das Ding jetzt ans Internet hängt, dann handeln wir uns neue Probleme ein, die wir auch mit anderen heute existierenden medizinischen Geräten zum Beispiel haben. Das heißt, jeder, das ist dieser vierte Punkt, jeder muss die besten Angreifer stoppen können und nicht, also die besten der Welt sozusagen stoppen können, weil die ja in sehr kurzer Zeit auch sehr viele Geräte angreifen können. Und dann haben wir einen fünften Punkt, der vielleicht in der allgemeinen Wahrnehmung gar nicht so stark präsent ist. Wir haben teilweise Gesetze, die Sicherheitsforschung erschweren, wenn nicht teilweise sogar verhindern. In den USA ist das der Digital Millennium Copyright Act. Das heißt, da wird das Copyright so definiert, dass Hersteller die Möglichkeit haben, über das Copyright Leuten zu verbieten, ihre Geräte auseinanderzunehmen und mal genau anzuschauen. Und das ist natürlich gefährlich, weil es bedeutet, dass sich ein Forscher, der sich auf Sicherheitsforschung spezialisiert hat, potenziell bestraft wird dafür, dass er sich ein Device genauer anschaut. Und das kann es nicht sein, weil der Effekt ist dann der, dass nur die Black Hats, also die Leute, die mit den schwarzen Hüten, sich dann die Dinger genauer anschauen und dann haben wir halt die Angriffe und haben nichts, keine Möglichkeit bis jetzt, die zu stoppen. In Deutschland gibt es auch so ein Gesetz, was sich zu Hacking-Tools äußert, wo also Hacking-Tools verboten sind. Und das eine Hacking-Tool ist halt das andere Forschungswerkzeug, weil wir ja immer, besonders im Computerbereich, diesen Dual-Use haben. Das heißt, wir haben ein Tool, nehmen wir Wireshark, ja, das ist so ein Netzwerkanalyse-Tool. Das kann ich natürlich dafür verwenden, um auf dem Netz nach unverschlüsselten Passworten zu sniffen, die da über das Netz gehen und vorbeikommen. Auf jeder Security-Konferenz gibt es so eine Wall of Sheep, wo jemand eben so einen Netzwerkanalyzer mitlaufen lässt und halt alle Klartext-Passworte stehen dann nachher auf dieser Tafel, weil es halt immer wieder Leute gibt, auch auf Security-Konferenzen, die halt Passworte im Klartext immer noch übers Netz schicken. Aber dieses Gerät, also dieses Programm Wireshark, kann man auch verwenden, um eben Protokolle zu analysieren und so weiter. Und wenn das jetzt als Hacking-Tool eingestuft wird, was es meines Wissens noch nicht worden ist, aber man sieht diese Dual-Use-Problematik, wo die Gesetzgebung einfach versagt und deswegen auch nochmal der Aufruf, wer da die Möglichkeit hat, damit zu reden und das intelligent zu tun, dass die Gesetze, die dabei rauskommen, etwas besser sind, der möge das doch tun. So, und dann haben wir eine ganz neue Klasse von Geräten, die nenne ich mal Constraint Device, also ein beschränktes Gerät. Diese Geräte sind sehr klein und haben typischerweise, also das, was wir heute Speicher, Hauptspeicher in Gigabyte messen, im Kilobyte-Bereich. Und von der Taktrate nicht Gigahertz, sondern nur ein paar Megahertz. Und das Interessante ist jetzt, man könnte sagen, Moore's Law gilt ja immer noch, wobei Intel vor kurzem announced hat, dass es bei ihnen nicht mehr gilt, aber das ist diese Verdopplungsrate, die Leistungsfähigkeit wird alle paar Jahre und so verdoppelt sich. die gilt bei diesen Devices nicht. Warum? Weil man die Leistungssteigerung, die man in der Elektronik hat, dafür verwendet, die Devices noch kleiner zu machen und noch stromsparender zu machen, dass sie eben bei gleicher Leistung weniger Strom verbrauchen und kleiner sind. Und wir sind immer noch dabei, die Dinge noch kleiner zu machen und nicht leistungsfähiger zu machen. Das heißt, die Leistungsfähigkeit steigt bei diesen Geräten nur sehr, sehr langsam. Und wir haben diese Geräte heutzutage in allen möglichen Geräten drin, also so kleine Mikrocontroller, die irgendwas tun. Und diese Mikrocontroller haben zunehmend ein Radio on-Chip, also auf demselben Chip mit dem Controller. Viele von euch kennen wahrscheinlich Arduino, so als Mikrocontroller, der leicht zu programmieren ist. Von derselben Firma, von Atmel, gibt es Mikrocontroller, die direkt auf On-Chip ein kleines Radio drauf haben. Und mit dem Radio kann man Zigbee sprechen. Das ist so ein Protokoll, was langsame Datenraten hat, aber dafür sehr wenig Strom braucht. Oder neuer Direkt-Internet-Protokoll sprechen. Das heißt 6LowPAN. Das ist ein Protokoll, also habe ich hier, schreibt sich so mit der 6 vorne, 6LOWPAN, ist ein Protokoll, was auf demselben Physical Layer wie Zigbee aufsetzt, aber direkt IPv6 spricht über solche Funknetze mit sehr niedriger Datenrate. Und auch das Zigbee-Konsortium ist gerade dabei, von einem proprietären Protokoll auf 6LowPAN zu migrieren und dann ihr proprietäres Protokoll obendrauf zu setzen. Seit 2003 wissen wir, dass wir auf solchen kleinen Mikrocontrollern IPv6 implementieren können, typischerweise eben IPv6, weil wir für IoT so viele Devices haben werden, dass wir mit IPv4 da nicht mehr auskommen, weil halt die Anzahl der Netzwerkadressen sehr beschränkt ist. Und deswegen werden wir in Zukunft immer mehr solche ganz kleinen Devices sehen, die irgendwie online sind und im Internet erreichbar, wenn nicht über irgendeine Firewall oder was abgeschrankt. Auch Bluetooth Low Energy spielt da eine Rolle. Es gibt ein 6LowPAN-Mapping auf Bluetooth Low Energy. Das heißt, jedes Bluetooth-Device, was ein bisschen einen neueren Bluetooth-Chip hat, der Bluetooth Low Energy kann, was heute jedes neue gekaufte Handy hat, kann über diese Protokolle auch Internetprotokoll sprechen. Also, dass ich dann direkt irgendwelche solchen kleinen Devices steuern kann. Wir haben diese Constraint Devices heute in vielen Geräten. Beispiele wären Waschmaschine, Backofen, Herd, Spülmaschine, Heizung, Fernseher, Videorekorder. Sie werden jetzt sagen, viele von denen haben eh noch kein Internet. Das ist richtig. Also heute haben viele von denen noch kein Netzwerk. Aber das Potenzial ist da und wir werden das sehen. Und es gibt von diesen Devices natürlich viel mehr als diese Webcams, die wir vor ein paar Minuten gehört haben, die für große Angriffe verwendet wurden. Die haben zwar wenig Bandbreite, aber viele Devices zusammen, wenn die jemand ownt, haben natürlich sehr großes Sicherheitspotenzial. Wenn man jetzt ein Netzwerk dazu gibt, also so eine Waschmaschine ans Internet hängt, Waschmaschine hat es noch nicht, aber vielleicht ein Fernseher, dann wissen wir aus 2015, wer erinnert sich dran, Samsung-Fernseher hat komplett den ganzen Audio-Stream 24 Stunden am Tag, wenn der Fernseher im Standby war, an Samsung übertragen aus dem Wohnzimmer. Ja? Also Orwell lässt grüßen. Das stand irgendwo ganz klein in der Betriebsanleitung und das haben die einfach gemacht. Ja? Das hat relativ Wellen geschlagen, aber schlussendlich, wie viele Security-Dinge, nachher sehr wenig Konsequenzen gehabt. Diese Geräte haben ein großes Problem, sie haben geringe Bandbreite. Also ich habe dieses 6LowPAN oder Zigbee, also 802.15.4 heißt der Physical Layer, der da unten drunter liegt, hat eine Bandbreite von ein paar hundert Kilobit pro Sekunde. Und wenn man jetzt viele Devices updaten muss und in einem Haushalt viele solche Devices in so einer Funkwolke sind, dann um jedes einzelne Device getrennt abzudaten, brauche ich natürlich entsprechend Bandbreite und entsprechend Firmware-große Blobs, die da über das Netz gehen. Dann habe ich ein zusätzliches Problem, dass die gesetzliche Regulierung sagt, ich darf nur eine bestimmte Airtime prozentual über eine Stunde verteilt zum Beispiel haben, die unter 1% liegt typischerweise. Das heißt, ich darf gar nicht, wenn ich jetzt ein Update habe, das rausblasen auf alle Devices, sondern muss das eben schön langsam verteilen. Und das heißt, wir haben mal hier ein Update-Problem. Das viel größere Problem ist, die meisten Devices, die man so kauft oder die wir sehen heute, haben überhaupt keine Möglichkeit, dass man sie jemals updatet. Ja? Das heißt, das geht gar nicht. Das ist zum Beispiel bei diesen Videokameras, die es gab, da gibt es keine neue Firmware. Und diese Passworte, die genommen wurden von diesem Mirai Botnet oder ähnlichem, die waren hardcodiert. Das heißt, selbst wenn der User das Passwort von der Web-Oberfläche, von der Webcam geändert hat, hat das Ding trotzdem noch ein Telnet-Passwort gehabt. Und dieses Telnet-Passwort war hardcodiert in der Firmware drin. Ja? Und natürlich kann man so ein Device auch nicht sicher machen, es sei denn über eine Firewall oder so. Dann noch eine kleine Story dazu. Philips Hue war im letzten Jahr, vorletzten Jahr eigentlich, also so Ende 2016, ein relativ spektakuläres Event, was ich immer noch spektakulär finde. Philips Hue zur Erinnerung, das ist so eine normale Glühbirne, schaut aus wie eine Glühbirne, sind farbige LEDs mit Einstellmöglichkeiten, wo man sich so die Farbtöne je nach Stimmung zusammenklicken kann und so. Funkkommunikation über Zigbee, also noch nicht über 6LoWPAN, noch nicht über Internetprotokoll, sondern in Anführungszeichen nur über Zigbee. Und das ist so ein typisches Constraint-Device. Also wir haben da in der Glühbirne drin einen kleinen Mikrocontroller, der direkt den Funkchip on Chip hat. Der Mikrocontroller hat, glaube ich, 128 oder 256 Kilobyte Flash-Memory und 32 Kilobyte Hauptspeicher. Also wirklich nicht viel, was man damit tun kann. Und dann haben wir eine Basisstation, die kommuniziert über Zigbee mit diesen Funklampen. Und die Basisstation verbindet sich mit der Philips Cloud optional. Normalerweise ist es deswegen eine gute Idee, die mit Philips zu verbinden, weil die Updates kriegen, Security-Updates. Und die Programmierung meines Wissens geht nur über die Cloud. Am Anfang, man sieht auch, wie man owned ist, wenn man solche Devices zum Einsatz bringt, also owned by Philips. Ja? Also diese Devices werden von Philips de facto kontrolliert über die Cloud, sobald ich das in die Cloud bringe. Und wenn man das extrapoliert, was wir alles an Security-Problemen mit gestohlenen Passworten gesehen haben, dann kann man ja damit rechnen, dass auch irgendwann mal so eine Cloud geowned wird und dann Lampen geschaltet werden von anderen. Und ein Beispiel, was man da erwarten kann, ist, es gingen am Anfang Lampen von anderen Herstellern auch und dann gingen die plötzlich nicht mehr nach irgendeinem Upgrade. Es gab dann viel Protest und so weiter und meines Wissens hat Philips das dann wieder gefixt und hat gesagt, na, das war nur ein Softwareproblem und so. Aber man sieht, Onage, wem gehört das Device? Das ist das, was man sich genau überlegen sollte. Okay, also die Programmierung ist nicht über die Cloud, sondern über die Basisstation, aber viel, viel geht halt auch über die Cloud. Ja, okay. Also wenn man gewisse Features nutzt, braucht man die Cloud. Dann gibt es dieses IoT-Warmpaper, die haben also sich diese Philips-Lampen jetzt, der eine davon, also interessanterweise, der eine von diesen Researchern hat trotz mit Digital Millennium Copyright Act als Amerikaner an diesem Forschungsprojekt teilgenommen. Die meisten von den Researchern sitzen in Israel, also Weizmann Institute of Technology, und die haben mehrere Schwachstellen in dieser Software von diesen Philips-Lampen gefunden, die dazu führen, dass man eine Malware schreiben könnte, die sich von Lampe zu Lampe ausbreitet, also einen Wurm. Ja? Und das möchte ich jetzt so ein bisschen skizzieren, wie das ausschaut. Sie haben erstmal diese Philips-Lampen, wenn man eine neue Lampe kauft und ich habe jetzt mein Netzwerk, das heißt, ich habe so eine Basisstation, die, und ich muss jetzt diese Lampe in mein Netzwerk bringen, dann muss ich die pairen. Und nachdem die Philips-Lampe keinerlei Schalter oder irgendwas hat, wo ich ihr sagen kann, dass sie jetzt gepairt werden soll, geht es so, ich muss sie innerhalb von weniger als einem Meter neben die Basisstation legen. Und dann ist es möglich, dass ich ihr ein Reset-Kommando von der Basisstation schicke. Dann tauschen die das Schlüsselmaterial aus, wo also die Schlüssel, die mein Netzwerk verwendet, nachher auch dieser Lampe bekannt sind. Dafür wird interessanterweise ein Key verwendet, der jedem Mitglied des Zigbee-Konsortiums bekannt ist, der sogenannte ZLL-Master-Key. Dieser Key ist 2015 auf Twitter geleakt worden. Und natürlich kann man einen Pre-Shared Key, den ein ganzes Konsortium kennt, nicht geheim halten. Ja, das geht nicht. Und das heißt, diese Übertragung, wenn ich belauschen kann, dieses Pairing, dann kenne ich die Schlüssel des Nachbarn und kann dem das Licht abdrehen. Ja. Dieser Pairing-Vorgang ist also heute nicht mehr sicher. War er eigentlich nie, aber diese Philips-Lampen können ein Software-Upgrade. Das ist sehr gut. Ich habe vorher ja gesagt, es gibt ganz viele Geräte, die überhaupt die Möglichkeit nicht haben, dass man ihnen eine neue Firmware verkauft, Firmware flasht. Philips hat das eingebaut und es ist ihnen sehr zugute zu halten, dass sie das tun. Also die haben sich echt überlegt, den Kunden auch nach dem Kauf noch einen Service zu bieten. Und für dieses Software-Upgrade ist ein Schlüssel nötig. Und dieser Schlüssel ist wieder ein symmetrischer Schlüssel. Also ich brauche zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln den gleichen Schlüssel. Und der steckt damit natürlich in jeder Lampe. Dazu muss man sagen, diese Lampen kann man nicht einfach den Speicher auslesen. Selbst mit Debugging-Tools, wenn ich mich da dranhänge, die haben sogenannte Sicherungen, wo der Speicher vor Auslesen geschützt ist. Das heißt, ich kann mich nicht einfach mit einem Debugger da dranhängen und den Key auslesen. Aber die Leute, die diesen Angriff gemacht haben, haben dann gesagt, na gut, wir machen einen sogenannten Side-Channel-Angriff auf die Verschlüsselung. Das heißt, man schaut beim Verschlüsseln dem Gerät über die Schulter, indem man zum Beispiel den Strom misst, den das zieht. Und über die Stromaufnahme kann man zurückrechnen mit ganz vielen Verschlüsselungsoperationen, welcher Key dort verwendet wird. Nennt man einen Side-Channel-Angriff, weil man halt sozusagen auf der Seite so irgendwie vorbeischaut. Und diese Mikrocontroller, die da typischerweise verwendet werden, sind nicht Side-Channel-fest. Und dieser Key, den die Researcher da rausgefunden haben, also das S übrigens in diesem Paper ist der Adi Shamir, den viele aus RSA kennen, als das S in RSA, also in der Verschlüsselung. Das heißt, die Leute wissen, was sie tun. Und dieser Key ist 2016, Dezember oder so, auf Twitter geleakt. Und natürlich kriegt man so ein sowas nicht wieder, also man kriegt die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Ja. Wenn man jetzt naiv sucht, dann Digital Millennium Copyright Act, habe ich vorher schon erwähnt, dann kriegt man so eine Meldung, dass das von dem Copyright Holder zurückgehalten wurde, weil das halt der Key ist und die Philips haben das Copyright auf diesen Key und deswegen können sie verbieten, dass dieser Key auf Twitter und überhaupt. Aber Zahnpasta geht nicht zurück in die Tube. Wenn man ein bisschen anders sucht auf Twitter, dann findet man ihn trotzdem. Und man sieht es von unten nach oben, das ist derselbe Account. Unten ist es der ZLL Master Key, das ist der für das Pairing verwendet wurde. Das war 2015. Der steht da. Und dann ein bisschen später, 2016, ist es der OTA Key. OTA steht für Over-the-Air Update. Und das ist dieser Key, den man braucht, um eine neue Firmware zu signieren und dem Device als von Philips kommend zu verkaufen. Dazu ein kleiner Exkurs. Es ist natürlich keine gute Idee, einen Pre-Shared Key zu nehmen, der in jedem Device drin ist, nur um den Software-Update damit zu signieren. Dafür haben wir andere Lösungen, nämlich einen asymmetrischen Key. Also kleiner Exkurs. Symmetrisch heißt, dass der gleiche Schlüssel beim Hersteller liegt, aber in jedem Gerät auch liegt. Und deswegen konnten die den da rausnehmen mit zugegeben sehr technischem Aufwand. Aber sobald der Key mal bekannt ist, ist der Geist aus der Flasche. Ja? Den kriege ich dort nicht wieder rein. Und asymmetrische Keys im Gegensatz dazu hat der Hersteller einen privaten Schlüssel. Und jedes Gerät hat einen Public Key, einen öffentlichen Schlüssel. Und jeder darf diesen öffentlichen Schlüssel kennen, weil der öffentliche Schlüssel nicht dazu benutzt werden kann, um den privaten Key zu bekommen. Den kann man da draußen nicht ausrechnen. Und damit kann nur der Hersteller eine Firmware signieren und jedes Gerät kann gefahrlos diese Firmware verifizieren und es kann ein Angreifer nicht damit dann eine Firmware bauen, die er jedem Gerät schicken kann. Das funktioniert allerdings nicht für diesen anderen Anwendungsfall. Da kann ich nicht einfach einen asymmetrischen Key nehmen, wo ich die Philips-Lampe nehme, neben das Gerät für das Pairing lege und so weiter. Dieses Problem ist damit nicht lösbar. Also da braucht man für solche Trust, wenn man Trust, also Vertrauen initial schaffen will, dann braucht man immer einen sogenannten Out-of-Band-Kanal, wo ich dem Device sage, du darfst diesem anderen Device trauen. Also das geht nicht ohne das. Ja? Und zumindest kennen wir noch keins. Vielleicht haben die Geräte irgendwann mal so viel Eigenintelligenz, dass sie, weil wir machen das ja auch mit irgendwelchen, wenn wir jemandem vertrauen, mit irgendwelchen über die Physik kommenden Merkmalen, die wir identifizieren können. So, wenn wir das jetzt zusammennehmen, wir können in Funkreichweite pairen. Also die Zigbee-Leute haben, also die Philips hat einen Bug gehabt, dass ich halt dass das Pairing nicht nur unterhalb von einem Meter funktioniert hat, sondern bestimmte Telegramme haben diesen Check auf die Feldstärke nicht mit drin gehabt und damit konnte man ein Device in Funkreichweite resetten und ownen. Damit kann ich sozusagen dem Nachbarn die Lampe klauen. Und den Software-Update-Key, um dieser Lampe eine neue Firmware zu geben, haben sie auch gehabt. Und damit konnten sie eigentlich einen Wurm schreiben, das haben sie zum Glück nicht gemacht, der sich von Lampe zu Lampe ausbreitet, die nächste Lampe in Funk, alle Lampen in Funkreichweite infiziert, die infizierten Lampen infizieren wiederum alle Lampen in Funkreichweite. Und dann haben sie sich noch die Mühe gemacht, auszurechnen, wie gut die Abdeckung, die Funkabdeckung, also wie viele Lampen pro Flächeneinheit muss ich haben, damit das wirklich alle Lampen erwischt. Und sind draufgekommen, in einer Stadt wie Paris brauche ich irgendwie 10.000 Geräte oder so. Also sicher weniger, als in Paris schon an Zigbee-Lampen verkauft worden sind. Das heißt, es würde alle Lampen erwischen. Ja, es sei denn, man ist irgendwie ein bisschen außerhalb von Paris und so weiter. Das also als Szenario. Und was man daraus lernen sollte, ist für mich der wichtige Punkt. Die Idee, das ist nur ein Consumer-Device, so wie es explizit in diesem Zigbee-Standard steht, die gilt einfach nicht, sobald ein Device kommunizieren kann und an einem Netzwerk hängt. Ja? Weil dann kann dieses Device mit anderen Geräten kommunizieren, es kann zugegriffen werden von der Entfernung, dieses Gerät kann für Angriffe auf andere Dinge benutzt werden. Also die Idee, ist es nur ein Consumer-Device, ist im Zeitalter von Internet de facto überholt. Ja? Kann man nicht mehr machen. Was kann man jetzt mit so einer geownten Lampe tun? Also man kann mal dem Nachbarn das Licht abdrehen. Das ist so der triviale Fall. Aber es sind auch neue, in Anführungszeichen kreative, eigentlich sehr scary Angriffe möglich. Ein Beispiel, den die Leute da, RS16 ist übrigens ein weiteres Invited Talk, wo das S wieder der Adi Shamir ist. Zum Beispiel photosensitive Epilepsie, 0,8% aller Kinder leiden darunter. Das heißt, es wird ein epileptischer Anfall ausgelöst, wenn durch Lichtblitze. Und natürlich kann ich mit einer Lampe solche Lichtblitze erzeugen. Wenn ich viele Lampen kontrolliere, kann ich sie alle gleichzeitig ein- und ausschalten, also in einer ganzen Stadt oder so, und damit Angriffe auf die Stromversorgungsinfrastruktur zu machen. Dazu muss man jetzt sagen, okay, das ist nur eine LED-Lampe, die braucht nicht so wahnsinnig viel Strom. Aber es gibt ja andere Geräte. Wir haben vorher intelligente Stromzähler erwähnt. Ein intelligenter Stromzähler heutzutage dient nicht nur dazu, dass das E-Werk nicht mehr herkommen muss zu mir und den Stromzähler ablesen, was ja prinzipiell unter Umständen eine gute Idee ist, wenn die Auflösung davon nicht zu groß ist, weil es gibt inzwischen Stromzähler, wo Researcher anhand der Strommessdaten rausfinden konnten, was dieser Haushalt gerade für ein Fernsehprogramm schaut, weil natürlich die Stromaufnahme des Fernsehers die Helligkeit unterschiedlichen Strom macht und man darüber korrelieren kann, was die schauen. Also diese Idee, remote den Stromzähler abzulesen, ist eine gute, aber was sich das E-Werk sozusagen bei dieser Gelegenheit auch gleich noch spart, ist, wenn ich meine Stromrechnung nicht bezahle, dann muss nicht jemand kommen und meinen Haushalt physikalisch vom Stromnetz trennen, wo bisher jemand kommen muss, sondern sie können das remote machen. Und jetzt stellen wir uns vor, die Software auf dem Ding wird geowned, dann kann ich eine ganze Stadt ausschalten und dann meldet sich sicher jedes Kraftwerk, was diese Stadt eben noch versorgt hat, auch ab. Ja? Und dann kommt dieses Kraftwerk auch nicht mehr schnell hoch, weil die Kraftwerke heutzutage nicht kaltstartfähig sind, im Sinne von, sie brauchen keinen Strom zum Einschalten, sondern sie brauchen Strom zum Einschalten. Und damit kann man also einen Blackout größeren Ausmaßes erzeugen. Und interessante neue Angriffe sind möglich. Zum Beispiel kann man über Lampen natürlich per Licht, per Helligkeitsschwankungen Informationen übertragen. Und die haben dann ein Experiment dazu gemacht, wo sie halt zwei große Teleskope nehmen und dann halt solche Lampen auf ein paar hundert Meter beobachten und darüber Informationen übertragen. Also man denke sich, man kauft sich so eine Lampe und die ist in irgendeinem Hochsicherheitsbereich und so und tut dann eben über die Fenster irgendwelche Informationen abstrahlen. Also, und sie haben dann so eine Aufstellung, die ich sehr nett finde. Man kann verschiedene Funktionalität in solchen Angriffen haben. Erstmal kann man die Originalfunktionalität von dem Device überhaupt komplett ignorieren und was anderes damit machen. Beispiel dieses Botnet von Webcams, die für irgendwelche Angriffe genommen werden. Dass das eine Webcam ist, interessiert niemand. Das ist ein Computer und den verwende ich für Angriffe. Man kann die Funktionalität reduzieren. Das ist also der typische Denial-of-Service-Fall. Das heißt, ich drehe dem Nachbarn das Licht ab. Oder Erpressungsversuche, ich drehe den Service ab und sage, du kriegst den nur wieder, wenn du mir ein Geld zahlst. Man kann die Funktionalität missusen, das war das mit der photosensitiven Epilepsie. Und man kann sie erweitern und das ist eben diese Informationsexfiltration. Das sind Angriffe, an die hat sicher niemand bei der Entwicklung dieser Lampe gedacht. Ja? Wir haben also dadurch, dass wir Geräte ans Netzwerk hängen, neue Szenarien, neue Angriffe, die nur ganz, ganz schwer im Design von so einem Gerät überhaupt zu erfassen und vorherzusehen sind. Das ist so ein bisschen, Sie nennen das selber MacGyver-artig, der halt aus irgendwelchen Dingen, die er gerade zur Hand hat, ein unerwartetes Ergebnis produziert. Andere Beispiele, Stromzähler habe ich schon erwähnt. Stromzähler haben den zusätzlichen Nachteil, dass sie sehr geringe Bandbreite für Updates haben. Das heißt, wenn da mal ein Sicherheitsproblem bekannt wird, ist es schwierig, halt tausende Stromzähler oder hunderttausende Stromzähler in einer sinnvollen Zeit mit neuer Firmware zu versorgen. Auto, es gibt heute schon einige Demo-Dinge, wo jemand über die Unterhaltungselektronik vom Auto, weil die Autos heute mit irgendeinem GSM oder so am Internet hängen de facto, in das Auto reinzukommen und die Bremse zu manipulieren, also vom Unterhaltungsbus, das ist ein Mostbus, auf den CAN-Bus im Auto und dort halt Telegramme schicken, die dort nicht sein sollten. Dann haben wir als drittes großen Fall medizinische Geräte, die oft unsicher sind. Und wo zusätzlich die Zertifizierung, ich habe vorher gesagt, die Zertifizierung ist eine gute Idee, nämlich im Safety-Bereich, wo ich eine Sicherheitsanalyse machen kann und sagen kann, okay, wenn ich so ein Bestrahlungsgerät habe, welche Dinge können ausfallen, die zu einer Gefährdung des Patienten führen können und dann kann ich für diese Dinge getrennt eine Analyse machen und die ausschließen. Das kann ich bei vielen medizinischen Geräten, die hängen am Netz und sind unsicher, weil sie halt mit irgendwelchen uralten Betriebssystemen kommen. Da ist halt vielleicht ein Windows-PC drin oder so, ja. Und der ist mit Windows XP und kann auch nicht abgegradet werden, weil dieses Gerät halt irgendwie und so weiter schon uralt ist. Und diese Dinge sind heutzutage ein wirklich großes Problem. Und dort verhindert die Zertifizierung, dort eine neue Software draufzugeben. Dann gibt es viele Geräte, die nur mit Cloud funktionieren und dann halt abgekündigt werden. Ein Beispiel war Google. Google hat eine Firma gekauft, die so ein Smart Home Device produziert haben. Und dann hat Google gesagt, wir kündigen das ab. Dein Device ist heute nur noch ein Türstopper. Und dann gab es ein bisschen Wind und dann haben sie das doch wieder zurückgenommen. Aber man sieht, sobald man sich für so eine Lösung entschließt, gehört mir dieses Device nicht mehr. Ja? Und dann bin ich owned bei Google oder bei wem auch immer und bin dem ausgeliefert, was die entscheiden. Deswegen wäre hier ein Open-Source-Ansatz sicher sinnvoller. Dann noch ein kurzer Punkt. Also dieses Beispiel mit den medizinischen Geräten, zwei Folien, ist eben die Idee, wir bekommen es beim ersten Mal richtig hin. Get it right the first time und dann macht man ein Zertifikat und dann ist das Ding sicher. Das funktioniert für Safety, da haben wir relativ viel Erfahrung, die Physik halt vorherzusehen und zu schauen, dass man da für Ausfälle gewappnet ist. Funktioniert leider bei Security nicht. Da ist eher der Ansatz, das agil zu machen. Das heißt, wir machen mal ein Design und deployen das mal. Und dann, wenn es irgendwie schief geht, schicken wir ein Update hinterher und dann ist es wieder gepatcht, weil wir es einfach bis jetzt nicht können, Security beim ersten Mal richtig hinzukriegen. Und diese beiden Welten kollidieren gerade und auch einige der Auswirkungen bei Schneier nachzulesen. Man muss das irgendwie schaffen, dass das zusammen funktioniert. Das heißt, wir haben einen Haufen unterschiedliche Security-Requirements, Security eben in diesem Sinne von Sicherheit. Und wenn man es falsch hinbekommt, dann kann man Leute überwachen, kann Erpressung kriegen wegen Ransomware bis zu Todesfällen. Und my guess, also das ist ein Zitat, ist hier der Bruce Schneier wieder, dass wir irgendwann so eine Art High-Water-Mark erreichen, wo man dann doch wieder zurückgeht und sagt, man muss nicht alles ans Internet hängen. Vielleicht ist es bei manchen Dingen keine gute Idee. Also ich finde es zum Beispiel ganz persönlich keine gute Idee, ein Auto ans Internet zu hängen oder medizinische Geräte in manchen Fällen. Und heute sind wir in so einer Art Flitterwochenphase, wo wir alles ans Internet hängen. Connect it all, sagt er da als Anspielung auf die von Snowden kolportierte Collect it all von der NSA, also dass die Dienste eben alle Daten sammeln erstmal und wir hängen halt heute alles mal ans Internet und werden wahrscheinlich noch drauf kommen, dass es keine gute Idee ist. Und Regulierung, das heißt, die Frage ist, wie kriegen wir was dann auch wirklich funktioniert? Das mal auch vielleicht, um ein bisschen Anstoß für noch eine kurze Diskussion zu geben.
Also für die Diskussion haben wir leider keine Zeit, ist vielleicht eine oder zwei kurze Fragen. Aber bevor ihr die stellt, bitte wartet, bis das Mikrofon bei euch ist. Gibt es Fragen?
Die Frage ist vielleicht ein bisschen plump, aber glauben Sie, dass man heute ein Gerät entwickeln kann, das nicht updatefähig ist, was man quasi mit gutem Gewissen ins Netz hängen kann?
Nein, glaube ich nicht.
Okay, habe ich vermutet. Danke. Ja.
Aktuell kann man ja noch, sag ich mal, die Entwicklung boykottieren, indem man es einfach nicht kauft, weil man zum Beispiel keine Lampe mit Internet braucht. Was ist denn, wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, so wie bei Fernseher zum Beispiel? Wie
oder bei Auto. Habe ich keine Lösung dafür. Also ich meine, ich habe seit vielen Jahren keinen Fernseher, aber bei Auto wird es schwierig, weil es da eben auch Regelungen gibt, dass die Autos Notrufdaten übertragen können müssen, was zurzeit die Fahrzeughersteller dafür nehmen, um alle möglichen Daten da gleich mitzuschicken, was unglaubliche Privacy-Probleme macht aus meiner Sicht, wo sich auch die Automobilclubs zumindest in Österreich gerade beginnen, dagegen zu wehren. Ich habe dafür keine Lösung aus. Also ich fahre einen alten VW-Bus, aber das kann ich nicht jedem empfehlen. Ja?
Laufen wir da auf den Blackout irgendwann zu, wenn das so weitergeht?
Blackout ist ein ganz davon unabhängiges Thema, weil wir immer mehr Devices kriegen, also immer mehr Stromerzeugung kriegen, so Solar und so, die starken Schwankungen unterliegen. Ich habe auf der letzten DeepSec Security-Konferenz in Wien von jemand, der mit dem Bundeskanzleramt dafür diese Blackout-Problematik zuständig ist, der sagt, er erwartet einen Blackout in den nächsten 5 Jahren, weil halt das Stromnetz immer unstabiler wird. Also ja, Blackout ist durchaus was, wo man sich überlegen sollte, dass man zum Beispiel, wenn man Funkamateur ist, eine Möglichkeit hat, seine Station zu versorgen und solche Dinge. Ja, ist im Bereich des Möglichen. Ja.
Okay, vielen, vielen Dank für den hochinteressanten Vortrag. Wir hätten wahrscheinlich stundenlang diskutieren können, aber leider die Zeit ist vorbei.
Danke vielmals.